einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr zu uns eingeschaltet habt. Das hier ist Spaghetti Bolognese, der Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit. Wir sprechen heute über lauter spannende Sachen, wie zum Beispiel, ob Beethoven tatsächlich schwarz war oder warum die Polizei in Berlin nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Aber erstmal begrüße ich meinen Co-Host, wie man so schön sagt, Vincent.
Hallo, einen wunderschönen. Alles gut?
Kann mich nicht beklagen. Bevor wir uns allerdings in die Untiefen des Weltgeschehens stürzen, werden wir erst der Tatsache Rechnung tragen, dass bekanntermaßen Klaus Schwab vor kurzem dem Verlag der Jungen Freiheit aufgekauft hat und wir jetzt komplett auf Linie sind. Ja. Deswegen werden wir Acheta domesticus verzehren, auch als Heimchen bekannt. Das sind essbare Insekten, die uns ein sadistischer Redakteur auf den Tisch gelegt hat und sagt, ess die mal beim Podcast.
Ja, weil man muss dazu wissen, das ist in der EU jetzt legal, Insektenspuren, unter anderem diese Heimchen, in allerlei Gerichte zu mischen. Deswegen, das ist sowieso das Essen der Zukunft und wir essen nicht nur die Insekten, sondern wir essen sie und sind auch glücklich dabei.
Absolut, ja. Man muss auch sagen, 66 Gramm Eiweiß und nur 0,5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm.
66?
Ja, das wow. Ist ziemliches Pumperessen.
Markus Rühl wäre stolz.
Ich schütte ja mal so einen Haufen hin. Sieht ein bisschen aus wie im Spätsommer, wenn sich so auf der Fensterbank...
Hier seht ihr mal so eine.
So tote Insekten ansammelt, die da über den Sommer irgendwie ihr Ende gefunden haben.
Es sieht absolut eklig aus, aber das muss nicht schmecken, das muss wirken. Von daher einfach mal probieren.
Boah. Ja. Echt nussig.
Ein bisschen nussig und an sich relativ geschmacksneutral und trocken. Also, schön. Ich würde es mir jetzt nicht als Henkersmahlzeit bestellen, aber ich habe auch schon Schlimmeres gegessen.
Wirklich schlimm ist es nicht. Es ist aber tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass ich Insekten esse. Früher in NRW in Düsseldorf, da gab es in so einem japanischen Supermarkt, konnte man Seidenraupenpuppen in der Dose holen. Die haben so ähnlich geschmeckt. Die haben wir nämlich auch mal aus Neugierde probiert.
Mhm. Naja. Ja, das ist auch ein deutscher Hersteller. Wir machen hier keine Schleichwerbung, aber ihr könnt damit auch die deutsche Industrie unterstützen. Von daher vielleicht einfach mal probieren. Ihr kommt da sowieso nicht mehr drum rum. Früher oder später ist das in jedem Essen enthalten, wenn es nach der EU geht.
Naja, kommen wir von diesem Schabernack mal zur großen Weltpolitik. Und zwar hat der Gerichtshof, der internationale Gerichtshof in Den Haag, einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Vincent, was ist da los? Du hast dich damit befasst.
Genau, ja. Wie du schon richtig gesagt hast, hat der Internationale Strafgerichtshof, der in Den Haag sitzt, jetzt einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Wie sich sicherlich jeder denken kann, der nicht unter einem Stein wohnt, ist der Hintergrund dessen natürlich der Ukraine-Krieg und mutmaßliche Kriegsverbrechen, vor allem in Butscha, aber auch die mutmaßlich groß angelegte Kindesentführung aus russischem Kriegsgebiet, aus russischem Gebiet auf ukrainisches Staatsgebiet. Und dementsprechend ist nicht nur Putin, sondern auch die Chefin der Kinderrechtskommissar, beziehungsweise die Kinderrechtskommissarin von Russland, die gute Frau Maria Lvova-Belova, ist auch mit Haftbefehl jetzt gesucht. Das war schon in der vergangenen Woche. Und obwohl der Internationale Strafgerichtshof selber schon mitgeteilt hat, dass das im Endeffekt eigentlich nur eine Formalie ist, weil sie können diesen Haftbefehl zwar ausstellen, aber die Weltgemeinschaft, sprich irgendein Staat, muss das dann durchführen und das ist eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch Russland schon darauf reagiert und einiges dazu gesagt. Und zwar hat zum Beispiel Medvedev, der ehemalige russische Präsident und aktuell der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, hat gesagt, stellen wir uns vor, natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die russische Föderation. Und dann hat er noch weiter gesagt, im Fall von Putins Festnahme würden wir, Zitat, alle unsere Mittel, Raketen und andere auf den Bundestag, das Kanzleramt und so weiter fliegen. Also Russland fand das überhaupt nicht lustig, während davor Marco Buschmann das noch gelobt hat als historischen Schritt. Die ukrainische Regierung hat es auch gelobt und de facto passiert da nicht viel. Es ist eher ein symbolischer Akt.
Ja, dass viele Großmächte diesen Gerichtshof in Den Haag nicht so mögen, ist ja gar nichts gar nichts so Neues. Tatsächlich hatte die USA ja schon vor einigen Jahren mal angekündigt, dass, sollte es jemals vorkommen, dass einer ihrer Soldaten in Den Haag angeklagt wird, sie die Niederlande militärisch besetzen oder zumindest diesen Gerichtshof militärisch besetzen und diesen Soldaten dort befreien würden.
Genau, das ist der American Service Members Protection Act, also der amerikanische Beamtenschutzakt oder Schutzerlass. Und der sagt das nämlich explizit, dass wenn da irgendein amerikanischer Staatsbürger auf der Anklagebank sitzt, die USA das erstens nicht anerkennt und zweitens sogar alles dafür tun wird, denjenigen zu befreien. Mit anderen Worten, Leute wie George Bush oder Barack Obama werden dort niemals sitzen. Und interessant finde ich auch, dass weder Russland noch die USA das anerkennen, dieses internationale Strafgericht. Und zu den anderen Ländern, die das auch nicht tun, gehören unter anderem China, Indien, die Türkei und Israel. Also alles nicht gerade geopolitische Zwerge, sage ich mal, sondern im Prinzip die wichtigsten geopolitischen Länder der Welt. Dementsprechend ist dieser ganze Gerichtshof eine nette Symbolik, aber ändert realpolitisch überhaupt nichts.
Ja, es ist realpolitisch natürlich gewissermaßen etwas substanzlos, wobei man sich, es ist zumindest, der Effekt ist ja da. Ich meine, es kam ja in der Vergangenheit durchaus dazu, dass Putin mal Staatsbesuche innerhalb von Europa gemacht wird. Das würde jetzt tatsächlich de facto schwierig werden, beziehungsweise nicht mehr gehen, weil er in dem Fall tatsächlich damit drohen, eben die Verhaftung drohen.
Klar, würde. Aber das passiert ja spätestens seit dem 24. Februar letzten Jahres sowieso nicht mehr, dass Putin irgendwie dahin fährt. Ich weiß jetzt nicht, ob Putin sich schon den Urlaub in Berlin gebucht hat und schon total Lust hatte, ins Bergheim zu gehen und dann gemerkt hat, oh, ich bin da gar nicht so willkommen, dann wohl nicht. Also ich finde es ein bisschen albern, das stört mich generell in der Politik, wenn Leute so sinnlose Symbolentscheidungen treffen, aber gut.
Ja, sagen wir mal, es ist das Abbrennen der allerletzten Brücken quasi, die einer Normalität zwischen Europa und Russland, die sonst eventuell irgendwann mal wieder bestehen hätte können.
Das stimmt, ja.
Kommen wir von der großen Bühne der Weltpolitik mal zu den kleineren Tragödien. Ganz Deutschland debattiert darüber. Jugendgewalt, Mädchengewalt, Freudenberg, Heide. Genau, was gibt es da zu erzählen? Zuerst war ja der Fall in Freudenberg die Runde gemacht. Ein 12-jähriges Mädchen wurde vermisst, später tot aufgefunden. Recht schnell war dann klar, zwei ihrer Klassenkameradinnen haben sie erstochen.
Mutmaßlich, sie sind noch nicht verurteilt.
Sie auch nie, da sie keine strafmündige Alter haben. Ja. Genau, eine Motivlage unklar. Die Medien haben über Mobbing spekuliert. Die Polizei hat das indirekt dementiert, indem sie gesagt hat, dass vieles, was berichtet werden würde, sich nicht mit dem aktuellen Ermittlungsstand deckt. Kurze Zeit später taucht dann ein Video im Netz auf, wo ein Mädchen von einer Mädchenbande umringt und gedemütigt, geschlagen, angeschrien wird. Genau,
das war in Heide in Schleswig-Holstein. Ne?
Richtig, genau. Es ging erst das Gerücht drum, auf dem Video wäre das 12-jährige Opfer aus Freudenberg zu sehen. Aber es handelt sich um einen komplett anderen Fall, der tatsächlich vor dem Mord in Freudenberg passierte. Was kein wirklicher Trost ist, weil es ja eigentlich nur zeigt, dass Jugendgewalt dann doch etwas weiter verbreitet ist. Und auch das Video, was im Internet zu sehen war, zeigte eigentlich auch nur den harmlosesten Teil von dem, was dieses Mädchen da erleiden musste.
Ja.
Genau. Was ich jetzt eigentlich, also die Grundfakten wurden ja eigentlich in allen Medien, auch in den unseren, sind bekannt.
Die sind ja auch schnell erzählt. Ein Video kursiert, wo eine Gruppe von zwischen, weiß ich nicht, 12 und 16-jährigen Mädchen, ein anderes Mädchen, ich glaube, sie ist 12, malträtieren und schlagen und anspucken und so weiter. Ja. Also ganz schlimm, schwer erträglich, das Video, ehrlich gesagt.
Ja, sehr. War einer der Tage, an denen der Journalistentag keinen großen Spaß gemacht hat, als das plötzlich auftauchte. Aber was ich eigentlich interessant finde und worüber ich lieber sprechen werde, ist die Art, wie über diese beiden Fälle debattiert wurde. Weil es fällt viel und fällt dann doch auf, dass die Frage nach dem Migrationshintergrund halt immer sofort auftaucht und gestellt wird. Selbst in Fällen, wo selbst ich als konservativ, rechtskonservativ gesinnter Mensch sagen würde, das hat da eigentlich eine recht geringe Bewandtnis. Also bei Freudenberg, wie sich dann hinterher herausgestellt hat, war es ja offenbar so, dass die Täterinnen zumindest zur Hälfte Migrationshintergrund hatten. Aber es war ja eigentlich tatsächlich für die Motivlage, für das, was da geschah, halt unerheblich. Aber es ist ja trotzdem auffällig und interessant, wie sehr das halt Thema ist, wie sehr offenbar auch das Misstrauen der Leute geweckt wird, dass jedes Mal, wenn eine Gewalttat passiert, sie sich fragen, naja, wer ist der Täter, wer ist der Opfer? Gibt es da nicht ein bestimmtes Schema?
Ja, ich glaube, wenn wir in Deutschland einen einfacheren, transparenteren Umgang damit hätten, wenn wir zum Beispiel nicht den deutschen Pressekodex hätten, der ständig Zeitungen auf die Finger haut, sobald sie Vornamen oder Migrationshintergründe von Tatverdächtigen veröffentlichen, dann könnten wir viel offener darüber reden. Aber dadurch, dass das immer so ein Tabuthema ist, denken sich Leute, die vielleicht politisch eher auf unserer Seite sind, schnell, ja, war bestimmt wieder Migrationshintergrund, wenn man es mir nicht explizit sagt, dass das Mädel mit Vornamen, weiß ich nicht, Lisa oder so hieß, dann glaube ich erstmal an einen Migrationshintergrund. Und auf der anderen Seite fällt mir in dieser migrantischen Community immer wieder auf, wir haben es ja gleich auch bei Beethoven, wenn es um was Positives geht, wie Beethoven, war der möglicherweise schwarz, ja oder nein, wir reden gleich noch darüber, dann ist es plötzlich total wichtig. Sobald es aber um Silvesterkrawalle oder schreckliche Mobbing-Videos geht, sagen alle, wenn man die Frage nach Vornamen oder Herkunft stellt, ist doch egal, der hat einen deutschen Pass, damit ist er ein Deutscher, warum fragst du dich das? Also beide Seiten versuchen das in gewisser Weise für sich zu instrumentalisieren. Und ich finde es schade, weil es den Opfern noch nicht gerecht wird.
Ja, für sich zu instrumentieren, absolut. Ja, es wirkt halt ein bisschen so, dass eigentlich je mehr quasi die offizielle staatliche Ideologie, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will, ist natürlich ein leicht polemischer Begriff, aber je mehr die dahin tendiert zu sagen, quasi
eine bunte Menschheitsfamilie.
Genau, mehr Vielfalt, mehr Diversity. Je mehr wir mit dem Fremden konfrontiert werden, desto mehr gewöhnen wir uns daran, desto mehr können wir dann andere Lebensvorstellungen, Kulturen, ganz andere Lebensrealitäten akzeptieren, das sich ja eigentlich mehr und mehr zeigt, dass das nicht wahr ist, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Eigentlich je mehr die Gesellschaft auf diese Art zersplittert wird, desto misstrauischer werden die Menschen und desto trivialistischer denken sie auch, indem sie halt im Zweifelsfall jeden Kriminalfall einfach danach abscannen, quasi, ist jetzt ein Punkt für meine Gruppe oder ist es ein Punkt für die gegnerische Gruppe?
Genau, ja.
Sehr ähnlich wie in den USA, die ja auch sich ja auch in den letzten Jahren dazu
entwickelt haben, immer mehr alles durch die Linse von Hautfarbe und so weiter.
Genau, zu sehen. Wobei sie ja gleichzeitig quasi immer mehr behaupten, dass sie post-racial waren. Aber je mehr sie behaupten, sie wären quasi ein Land, das post-racial ist, desto erbitterter wird er eigentlich über Hautfarbe und Race debattiert. Es war ein bisschen wie, es ist ein bisschen dieser Obama-Effekt. Also neulich hatte ich mit einem Amerikaner drüber gesprochen, der mir sagte, dass er zum Zeitpunkt der Wahl von Obama auch noch relativ links war und dass er damals wirklich dieses Gefühl hatte oder allgemein dieses Gefühl vorherrschte von ein Schwarzer ist Präsident. Die USA haben eigentlich quasi ihre historische Bestimmung erreicht. Das war quasi das Ziel dieses Landes, dass wir dass es halt keine Rolle mehr spielt, dass du auch als Schwarzer, ja, als was weiß ich, Präsident werden kannst. Aber de facto hat es ja den exakt gegenteiligen Effekt. Race war noch, also ich würde sagen, die Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA war noch nie so schlecht wie seit den Obama-Jahren.
Das kann man auch messen. Ja. Es gibt da auch statistische Erhebungen darüber, wo Schwarze und Weiße befragt wurden, wie würdet ihr die Race Relations oder die Beziehungen der Ethnien untereinander bewerten, und die sind seit 2000 im stetigen Sinkflug, während die mediale Agenda, nenne ich es jetzt mal, immer mehr zu Diversity geht, machen sich die Leute viel mehr Gedanken über Hautfarbe und Abstammung als noch vor 20 Jahren. Das ist ein paradoxer Effekt, ja.
Ja, im Endeffekt ist es einfach die Realwiderlegung der Idee von Multikulturalismus, die man quasi live auf diese sehr traurige Art miterleben kann.
Ja, in gewisser Weise schon. Naja, auf jeden Fall, wir bleiben in Deutschland und bei Schülern, diesmal aber mit einer Sache, die meiner Meinung nach eher positiv ist. Der gute Karl Lagerfeld wäre stolz. Ich glaube, viele kennen das Zitat. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das hat sich die Schulleitung der Sekundarstufe Wermelskirchen in NRW auch gedacht. Dort gilt nämlich seit vergangener Woche eine strikte Kleiderordnung. Das fand ich eine ganz schöne Geschichte. Und zwar sind dort jetzt bauchfreie Klamotten, tiefe Ausschnitte und Jogginghosen verboten. Und das wird sogar richtig durchgesetzt. Es gab wohl schon Fälle, wo Schüler dann knallhart nach Hause geschickt wurden, weil sie dem nicht entsprochen haben. Die Eltern sind laut Rheinischer Post und Bild nicht allzu begeistert davon. Eine, Einer hat gesagt, da werde ich auf der Arbeit von der Schule angerufen und darüber informiert, dass meine Kinder nach Hause geschickt wurden, hat ein Herr Thomas zur Rheinischen Post gesagt. Und ja, die Bild hat dann auch noch mit zwei Schülerinnen geredet, die gesagt haben, sinngemäß ist doch egal, ich trage Jogginghose, wie ich möchte, das hat ja nichts mit meinem Lernverhalten zu tun. Die Schule hingegen sagt aber, dass jede Form von Schule eine Vorbereitung aufs Berufsleben ist und dort nun mal ein gewisser Dresscode herrscht. Und ich muss sagen, ich kann die Schule dort verstehen. Also ich trage in meiner Freizeit auch mal eine Jogginghose, kein Problem. Ich bin auch nicht mit einem Jackett zur Welt gekommen. Trotzdem sind Klamotten wichtig. Es ist eine Sache der Haltung. Es ist eine Sache des Respekts gegenüber seines Umfeldes. Ich würde bei der JF mich nicht trauen, mit einer Jogginghose zur Arbeit zu kommen zum Beispiel. Dementsprechend finde ich das gar nicht schlecht, was die Schule da gemacht hat. Wie siehst du das?
Ja, prinzipiell auch durchaus finde ich die Argumentation der Schule schon sinnvoll. Meines Wissens gibt es auch de facto Studien, die beispielsweise darauf hinweisen, dass die Art, wie du dich kleidest, halt deine Wahrnehmung verändert. Das wäre jetzt ein umgekehrter Fall, aber dass zum Beispiel sehr schlabberige Kleidung gut ist, wenn du kreativ arbeiten willst. Aber das eben.
Wirklich, ja?
Ja, genau. Aber dass beispielsweise etwas straffere Kleidung eben für Disziplin aufrechterhält. Gleichzeitig frage ich mich natürlich schon, wie groß der Effekt davon tatsächlich ist. Beispielsweise England hat ja auch eine Schuluniformspflicht. Es war auch nie anders. Trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, deswegen allgemein die Jugendlichen in Großbritannien deswegen disziplinierter sind oder es da weniger zu Vorfällen kommt oder so weiter. Das heißt, der Effekt, wenn es einen gibt, hat natürlich gewisse Grenzen. Also man könnte fragen, ist es nicht irgendwie auch wieder so eine gewissermaßen symbolische Handlung?
Ja, da hast du natürlich recht. Das wird auch nicht von einem Tag auf den anderen gelöst. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn sowas auch in der ersten Generation passiert und die Kinder das Gefühl haben, ich durfte das letzte Woche noch und jetzt nicht mehr, dann ist das schwierig zu vermitteln. Ich habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass sollte das Schule machen, dass Kinder sich einfach daran gewöhnen, weil sie es gar nicht mehr anders kennen und man sich auch schon so ein bisschen da hineinwächst, dass man auch mal ein Hemd anzieht, dass man nicht erst 50 werden muss, um sich mal ein bisschen seriös zu kleiden, sondern dass man so eine gewisse Normalität dafür entwickelt, dass eben Schule auch keine Freizeitveranstaltung ist, sondern im Prinzip die Vorform von einem Arbeitsplatz und man sich da anders anzieht, als wenn man sich mit seinen Kumpels am Wochenende irgendwie trifft.
Es könnte im besten Fall so eine Art Stolz auch in den Jugendlichen hervorrufen, ja, aber das
So eine Art kleines konservatives Aufbäumen gegen die Verlodderung der Moderne, dass die jungen Leute jetzt auch mal ein bisschen wieder Haltung zeigen und vernünftig rumlaufen.
Quasi, ja. Aber du sagtest, es war eine Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen?
Es war eine, ich hab's vor mir, jetzt hast du mich, Sekundarschule.
Ach so, also es wurde nicht spezifiziert, welche Schulform.
Es wurde nicht genau spezifiziert in dem.
Aber bei Gesamtschulen würde ich sagen, da ist Hopfen und Malz sowieso verloren. Auch mit Kleiderordnung.
Ah, das ist jetzt aber sehr klassistisch.
Na, ich bin ja selber ehemaliger Gesamtschüler, ich darf das.
Ach, du darfst das, okay. Ja. Naja, auch nicht schlecht. So, wir haben ja das gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass wir auch über Beethoven sprechen. Da hast du dich schlau gemacht über die neuesten Erkenntnisse. Erzähl doch mal, Lorenz, was war da los?
Ja, und zwar hat ein internationales Forscherteam, Haarsträhnen von Beethoven genanalysiert. Hauptsächlich um etwas über er war ja gegen Ende seines Lebens schwer krank, hauptsächlich um darüber etwas herauszufinden. Beethoven hat ja interessanterweise auch sich gewünscht, dass man ihn nach seinem Tod untersuchen möge, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Also was sein körperliches Leiden ist. Und auch hier schloss sich wieder eine interessante Debatte an. Bevor wir dazu kommen, aber erstmal die ganz sachlichen, nüchternen medizinischen Fakten. Beethoven war offenbar schwer nierenkrank, was wohl auch seinen Tod verursacht hat. Er war kein so exzessiver Trinker, wie man wohl lange Zeit geglaubt hat, aber in Verbindung mit seiner Nierenkrankheit hatte sein Trinken wohl doch dann recht stark negative Auswirkungen. Die Ursache seiner Taubheit bleibt ungeklärt. Das war auf jeden Fall nichts Genetisches. Das muss durch etwas anderes hervorgerufen sein. Dann eine berühmte, extrem mit Blei vergiftete Locke, die dem Komponisten lange zugerechnet wurde, wo man auch lange geglaubt hatte, dass seine Taubheit durch eine Bleivergiftung käme, die eventuell durch Bleispuren im Wein und so weiter, gehört offenbar gar nicht zu Beethoven, sondern zu einer unidentifizierten jüdischen Frau. So, und jetzt kommt der interessantere Part, wo es auch wieder viel um, wo man merkt, es geht wieder viel um Zugehörigkeit, um Menschen, die sich fragen, wozu gehöre ich, was gehört zu mir, was geht über mich als Individuum heraus. Und zwar, Tatsache Nummer eins, Beethoven war kein Van Beethoven, eine unbekannte männliche Linie findet sich auf der väterlichen Seite. Anders ausgedrückt, er war ein uneheliches Kuckuckskind. Das trifft wohl offenbar tatsächlich nach Medienberichten die Nachfahren der Beethovens. Also er selbst hat ja, soweit ich weiß, keine Kinder, aber halt, was weiß ich, andere Verwandten, Cousine 16. Grades, schieß mich tot.
Die haben wahrscheinlich auch den Nachnamen dann bewusst erhalten, genau deshalb, ne?
Genau, nach Medienberichten waren die wohl tatsächlich recht erschüttert, als sie erfahren haben, dass eben der große, und es ist ja auch nicht verwunderlich, sie haben Jahrzehnte, Jahrhunderte in diesem Bewusstsein gelebt, der große Komponist Beethoven ist einer von uns, ist einer aus unserer Familien. Stamm. Und jetzt stellt sich halt heraus, dass das nicht der Fall ist, dass sie de facto nicht mit ihm verwandt sind. Das kann, schätze ich, das Selbstbild schon bis zu einem gewissen Grad sehr attackieren.
Ja, auf jeden Fall. Man weiß aber auch nicht, von wem er jetzt leiblich abstammt.
Nein, man kann halt natürlich anhand der Genetik irgendwie ungefähr herausstellen, wo aus Europa der Vater herstammen muss. Aber das wäre tatsächlich eine Sache der Kulturhistoriker, die anhand der Biografie irgendwie herausfinden müssten, wann das passiert sein könnte, dass seine Mutter da geschwängert wurde. Eine Forscherin hatte tatsächlich schon in den Raum gestellt, dass es sich auch um eine Vergewaltigung halten könnte, handeln könnte. Das würde erklären, warum quasi der Vater nie bekannt wurde, warum es vertuscht wurde, dass er kein Van Beethoven ist.
Ja.
Naja, eine weitere Gruppe, die von diesem Fund betroffen sind, sind die Belgier, denn die Familie der Van Beethovens hat belgische Wurzeln und deswegen war es durchaus unter einigen Belgiern bislang ein Punkt des Stolzes, darauf hinzuweisen, dass der große, berühmte deutsche...
So Pommes, Waffeln, Beethoven.
Genau, dass der große, berühmte deutsche Komponist ja eigentlich Belgier war. Das ist jetzt leider nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Lustigerweise beanspruchen die Österreicher Beethoven auch für sich, weil er die meiste Zeit seines Lebens dort gelebt hat.
Das ist
die
korrekt,
Österreicher, ja. Machen immer den Witz, dass der Mann mit dem Schnurrbart Deutscher war und Beethoven dafür Österreicher.
Ja, alle wollen uns unsere Stars wegnehmen. Dritter Punkt. Es wurde ja teilweise spekuliert, ob Beethoven nicht schwarz oder halbschwarz war, weil er wohl tatsächlich nach Leuten, die ihn zu Lebzeiten gekannt haben, nach Augenzeugenberichten, eine ungewöhnlich dunkle Hautfarbe besessen haben soll. Zuletzt hatte tatsächlich Roberto Blanco, der...
Das habe ich auch mitbekommen, ja.
Der bekannte Schlagersänger in einem Video... gesagt, dass Beethoven wahrscheinlich mehr ausgesehen hätte wie er als jemand anders. Naja, der Test hat jetzt zweifelsfrei ergeben, Beethoven war reiner Europäer.
Tja, ja, wie gesagt, also wenn es um Silvesterkrawalle geht und man nach Vornamen fragt, heißt es immer, warum interessiert dich das überhaupt? Sobald es um Beethoven oder um andere große Persönlichkeiten geht, spielt es auf einmal doch eine Rolle. Ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum letzten Thema. Und zwar hat die Berliner Polizei nicht alle Tassen im Schrank, im wahrsten Sinne des Wortes. Was war da los in der schönen Hauptstadt? Irgendwas ist ja immer, ne? Das Cottbusser Tor in Berlin, im Volksmund auch Kotti genannt, ist eine der gefährlichsten Plätze Berlins.
Das ist Berlin.
Richtig. Und hatte in den letzten 5 Jahren 1400 Körperverletzungsdelikte. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Grauzone um ein Vielfaches höher ist, weil... Wenn ich irgendwelche krummen Sachen mache und von einer anderen krummen Gruppe irgendwie was auf die Nase bekomme, dann gehe ich nicht zur Polizei. Genauso gehe ich nicht zur Polizei, wenn ich in meiner Schulklasse von 20 anderen bedroht werde und so weiter. Es gibt 1000 Szenarien, die vermuten lassen, dass die Dunkelziffer höher ist. Nichtsdestotrotz ist das Cottbusser Tor ein heißes Pflaster und dort gibt es seit kurzem zum Missfallen der linken Szene, die auch dagegen demonstriert hat, jetzt eine Polizeiwache, die dort steht. In anderen Städten wäre die schon viel früher gekommen, aber in Berlin war es tatsächlich ein Politikum, dass man dort überhaupt eine Polizeiwache hinbaut.
Wobei steht, ist ja nicht umschrieben. Sie schwebt ja de facto in dieser merkwürdigen Brücke, die da an diesem Merkesi ist.
Ja, stimmt, stimmt. Da fahren unten so Autos durch, genau, und oben ist diese Polizeiwache.
Ja, ich war da neulich spazieren, um mir das mal anzuschauen.
Da kann man gut Kebab und Köfte essen gehen. Das muss man. Das
auf jeden Fall.
Das Essen dort ist gut.
Und Graffiti bewundern.
Das auch, wenn einen das interessiert. Auf jeden Fall, diese Polizeiwache dort ist einsatzbereit und so weiter. Allerdings fehlten dort die Kaffeetassen, woraufhin die Gewerkschaft der Polizei Kaffeetassen spendiert hat, sozusagen aus ihrem eigenen Fundus heraus. Und diese Kaffeetassen sind jetzt zum Streitpunkt geworden. Auf den Kaffeetassen ist das Logo der Polizeigewerkschaft drauf und eine blaue, dünne, kleine Linie. Und das gilt in linken Kreisen als rassistisch. Wieso ist das so? In den USA steht diese dünne, blaue Linie für, tatsächlich wörtlich übersetzt, die Thin Blue Line. Das ist, die Polizei in den USA trägt wie auch in Deutschland blau, allerdings in den USA ein bisschen helleres Blau als hier. Und die dünne blaue Linie auf einfarbigen, meist schwarzem Hintergrund symbolisiert, dass die Polizei als die blaue Linie die Grenze markiert zwischen Zivilisation und Chaos und Gewalt und Anarchie. Und dieser Spruch ist auch in konservativen Kreisen oder wie viele deutsche Medien es nennen würden, rechtsradikalen Kreisen, dann ein Symbol geworden für die Blue Lives Matter Bewegung, die in Antwort, also als Konter auf den Slogan Black Lives Matter und die Vorwürfe gegenüber der Polizei, sie sei rassistisch und so weiter, halt versucht, die Schicksale von im Dienst ermordeten Polizisten mehr hervorzubringen und generell mehr Dankbarkeit für die Polizei zu etablieren, weil ja da Leute wirklich ihr Leben riskieren, um die Gesellschaft zu beschützen, sozusagen. Ja, diese Pro-Polizei-Haltung bei der Polizei war,
sehr überraschend.
Ja, hat dann vielen Leuten nicht gefallen. Und daraufhin hat die Polizei diese Tassen jetzt quasi in vorauseilendem Gehorsam, ohne dass das juristisch in irgendeiner Weise verpflichtend wäre oder so. Die haben strafrechtlich nichts Falsches gemacht, haben aber trotzdem aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Twitter-Mob jetzt diese Kaffeetassen wieder abbestellt.
Ja, es ist schon interessant. Ich meine, dieses Symbol besagt ja im Endeffekt nichts anderes als unsere Aufgabe der Polizei ist es, Polizei zu sein.
Ja.
Das ist schon interessant, dass es halt übersetzt wird in, das muss irgendwie in einem rechten oder fragwürdigen Kontext stehen. Also klar ist de facto, dass eine Gesellschaft eine Ordnung braucht, ein urkonservativer Gedanke. Aber es ist in der Tat dann absurd, dass die Polizei diese Logik mitgeht und nicht sagt, was wollt ihr? Dieses Symbol besagt halt, dass wir Polizei sind.
Und Polizeisachen machen.
Die Polizeisachen machen, ja, das ist buchstäblich die.
Ich fand auch die Begründung von den Leuten, die sich beschwert haben, auch interessant, dass sie gesagt haben, das könnte eine komische oder eine unangenehme Wirkung auf Schwarze haben, die in Berlin wohnen. Wo ich gleich mehrere Fragen habe. Erstens, in einer Polizeiwache bist du eigentlich nur, wenn du entweder angeklagt bist oder als Zeuge geladen, weil du jemand anderen anklägst.
Wenn du Polizist bist.
Ja, wenn du nicht Polizist bist, aber regelmäßig in Polizeiwachen verkehrst und dort schon auf die Kaffeetassen achten kannst, dann hast du vielleicht nach Karl Lagerfeld ein bisschen die Kontrolle über dein Leben verloren. Auf der anderen Seite, wie viele Leute in Deutschland, egal ob schwarz oder weiß, kennen dieses Symbol? Wir reden gerade darüber, weil das unser Job ist, aber wir könnten jetzt raus auf die Straße gehen, 100 Leute fragen, ich verspreche dir, 95, wenn nicht 99, haben noch nie davon gehört.
Das stimmt, das ist eigentlich eine aus den USA kopierte Sache.
Absolutes Nischenthema, das kennt in Deutschland niemand. Selbst in den USA wahrscheinlich nur die Hälfte der Leute, weil sich auch bei weitem nicht jeder für Politik interessiert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sehr das den Schwarzafrikaner in Deutschland wirklich betrifft. Also komm. Ich sehe, das ist wieder ein völlig aufgebauschter Skandal und was mich da auch wieder stört, da reiht sich die Polizei ein mit CDU und FDP teilweise, dass sie jedes Mal versuchen, sich Leuten anzubiedern, die sie sowieso nicht leiden können. Linksautonomer mag man die Polizei nicht, egal was sie tut.
Es wurde ja gegen die Wache an für sich bereits demonstriert. Also wenn es darum ginge, dass quasi keine Leute, dass Leuten nicht vor den Kopf gestoßen sein soll, müsste die Polizei eigentlich diese Wache grundsätzlich direkt wieder schließen.
Ja, und einfach komplett ihre Arbeit einstellen. Ich meine, in den USA gibt es unironisch diese Forderungen nach Defund the Police, dass man die Polizei finanziell
die wurden in einigen Städten auch umgesetzt, mit der Folge, dass die Mordrate meistens extrem in die Höhe schnellte, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich würde mir mehr Souveränität von der Polizei wünschen, dass sie dann auch einfach mal sagt, nein, über sowas diskutieren wir nicht, unsere Kaffeetassen sind unser Ding, das ist kein verfassungsmäßiges Symbol, beschwert euch nicht, wir machen das jetzt so.
Ja, es ist vor allem auch diese, dass die Polizei in anderen Dingen ja oftmals sehr viel unnachgiebiger ist. Ich meine, wir haben die Aufnahmen gesehen, wo sie auf Corona-Demos der Esoterik-Oma auf die Nase gegeben haben, weil die, was weiß ich, nicht angemeldet irgendwo rumgelaufen ist oder keine Maske trug.
Da war richtig Law and Order und keine Kompromisse plötzlich.
Genau, da hat man sich ja auch nicht groß drum geschert, ob man jetzt Leuten auf den Schlips tritt, sondern da wurde halt die Justiz, was immer, ob die jetzt richtig war oder falsch, es wurde einfach umgesetzt. Und dann hier diese merkwürdige.
Ja, gegenüber Linken ist da eine völlig andere Beißhemmung, vor allem in Berlin. Naja, wie dem auch sei, hast du noch was dazu zu sagen? Ansonsten würde ich die Zuschauer und Zuhörer langsam rausschmeißen für diese Woche.
Ja, ich glaube, das war genug von uns.
Ja, dann würde ich sagen, Leute, ihr kennt die Leier. Ich erzähle es euch jede Woche. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, mittlerweile auch auf TikTok. Kauft euch die Junge Freiheit oder denkt zumindest drüber nach in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens. Denkt über ein Abo nach. Unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Besucht, wenn ihr mal in Berlin seid, die Bibliothek des Konservatismus. Geht auch auf deren YouTube-Kanal. Die haben interessante Vorträge. Die haben auch einen eigenen Philosophie-Podcast. Der ist eher ein bisschen abstrakter, weniger tagespolitisch als das, was wir machen, aber auch sehr hörenswert. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht einreden, Beethoven wäre kein Weißer gewesen, das ist er nämlich gewesen. Kommt gut ins Wochenende, bleibt guter Dinge und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.